Seit mehr als 2 Jahren bin ich offiziell Rentner. Und ich muss euch gestehen, ich kann nur sagen, preist den Herrn. Es ist einfach super. Es fühlt sich gut an und ich genieße jeden Tag. Bin Gott unendlich dankbar für diese besondere Lebenszeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und naja, und man sagt ja so oft, die älteren Leute reden sehr viel von früher. Das stimmt. Ich ertappe mich jetzt öfters dabei. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir Ältere, wer hat jetzt diesen Monat 68, nicht nur von früher reden, sondern wir denken auch nach. Wir reflektieren, was ist denn alles so gelaufen in unserem Leben? Auch wie ist es denn so gelaufen? Und ich denke, das ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Manche Ereignisse in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich gestehen, meine eigene Schuld, mein Ego, weil ich es wollte, ist sehr viel Negatives entstanden. Und ich bin dankbar für Gottes Vergebung, die jeden Tag neu ist und dass wir daraus leben können. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, vieles in meinem Leben hat sich zugetragen, wo ich absolut keinen Einfluss drauf hatte. Ich konnte nichts dafür, dass meine Mutter eine Woche vor meinem 15. Lebensjahr einfach starb. Ich konnte auch nichts dafür, dass während meiner Ausbildung mein Vater 2 Jahre später uns als Familie verlassen hat. Und gerade auch in dieser Predigtvorbereitung vor ein paar Tagen, da kamen mir so manche Hiobsbotschaften auf uns zu, wurden heute Morgen schon erwähnt. Als ich erst das Nachricht gelesen habe über Tobias, war ich fertig, war ich geschockt. Dachte, Mensch, Tobi. Und dann natürlich auch mit dem Noah, mit seiner Sache. Oder ich denke an die eine Studentin, wie alt war sie, 21 in der Uni in Heidelberg. Ich meine, was konnte sie dafür, dass sie gerade dort gesessen hat und da kam dieser Mann rein und hat sie einfach erschossen. Da konnte sie absolut nichts dafür. Und ich weiß, wir haben schon für Tobias gebetet und ich möchte es einfach nochmal tun, weil mir das sehr auf dem Herzen liegt. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, es geschehen so viele Dinge in unserem Leben, wo wir echt keinen Einfluss drauf haben. Aber danke, dass du letztlich unsere Anlaufstation bist und dass wir bei dir zur Ruhe finden, wie wir es gerade auch gesungen haben. Herr, du bist wirklich ein Turm, bei dir finden wir Schutz. Und so wollen wir Tobias und Esther und auch die Kinder segnen heute Morgen, dass du sie umgibst, dass du Gnade schenkst und gelingen, Herr. Auch den Ärzten in der ganzen Begleitung. Beten für Noah, dass er gut zurechtkommt. Wir beten für diese Studentin, für ihre Angehörigen vor allen Dingen, Herr, die jetzt damit leben müssen, dass die Tochter, die Freundin, Verwandte nicht mehr da ist. Gib du einfach Gnade, Herr. Und wir danken jetzt auch für die Kinder, die unterrichtet werden. Wir beten auch für sie, dass du recht früh ihre Herzen aufschließt für dich, für deine ewige Wahrheit, Herr, dass sie früh dich kennenlernen. Und wir beten auch für uns heute Morgen. Wir brauchen dich, Herr Jesus Christus, dein Segen, das Reden deines Wortes und Wirken durch deinen Geist. So schenkt uns einfach ein offenes Herz, ein offenes Ohr, dass wir dich erkennen, Herr. Amen. Unser heutiger Predigttext redet von einem Mann, der auch so einige Hiobsbotschaften verkraften musste. Seine Geschichte, wenn wir sie lesen, macht uns eher traurig. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr hilfreich, weil es uns hilft, mit anderen Menschen gut umzugehen, die gerade durch eine tiefe Krise gehen, was immer das auch sein mag. Und ich finde, dass unser himmlischer Vater uns hier in diesem Handbuch für unser Leben unwahrscheinlich viele Tipps gibt, nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament, wo wir konkrete Lebenshilfe bekommen für uns selber, aber auch die Menschen, mit denen wir, ja, die wir begleiten können. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Und von daher meine Frage, habt ihr schon mal von Mephibosheth gehört? Sagt euch der Name was? Irgendwie bekannt vor oder so? Übrigens, da gab es 2 in der Bibel. Einmal der Sohn von dem König Saul, der hieß Mephibosheth, aber auch der Sohn von König Saul, der Jonathan, der Thronanwärter, hatte auch einen Sohn, der hieß auch Mephibosheth. Und den wollen wir uns heute Morgen mal etwas näher anschauen. Ups. Genau. Der Mephibosheth, er konnte doch nichts dafür, oder in einem Königshaus groß zu werden, als Baby zur Welt gekommen zu sein. Was konnte denn der Junge dafür, dass sein Opa, der Großvater Saul, sich gegen Gott auflehnte? Da konnte er nichts dafür. Was konnte er dafür, dass sein Papa, der Jonathan, in den Bergen von Gilboa getötet wurde? Und sein Opa Saul sich danach das Leben selber genommen hat? Da konnte Mephibosheth nichts dafür. Der Name seines Vaters, Jonathan, bedeutet ja, der Herr hat gegeben. Klang das nicht wie ein Widerspruch für den kleinen Mephibosheth? Herr, du hast gegeben? Wo denn? Was denn? Du hast mir vieles genommen. Mephibosheth konnte nichts dafür, dass es eines Tages einen Aufruhr gab. Und als die Nachricht davon aus Jezreel eingetroffen war, hatte ihn seine Amme, die Pflegemutter, aufgenommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seitdem war er gelähmt. Ich meine, diese Pflegemutter wollte doch nur das Beste, oder? Für den Jungen. Sie hat den Aufruhr gesehen. Vielleicht soll er getötet werden. Nein, ich nehme den kleinen Mephi und schütze ihn, trage ihn weg, verberge ihn. Dummerweise ist sie gefallen. Dafür konnte sie nichts. Absolut nichts. Sie hat zwar sein Leben gerettet vor den Schergen, aber was war das für ein Leben? Als Fünfjähriger gelähmt an beiden Füßen. Sogar sein Name wurde verändert. Am Anfang hieß er ja Merib-Baal, der mit Baal streitet. Und dann kam der Absturz vom Prinzenanwärter zum Mephibosheth, Sohn der Schande, weil er gelähmt war. Und das finden wir heute in vielen Ländern. In Ostasien, in Taiwan habe ich es gesehen, in Festland China, in Afghanistan, überall habe ich es gesehen, dass Menschen mit Behinderung einfach weggesperrt werden, weil das Denken da ist, was mögen denn meine Nachbarn denken, wenn ich ein behindertes Kind habe? Ein Kind mit Behinderung, dann wäre ich doch auch behindert. So ist oft dieses Denken und dann werden diese Kinder weggesperrt. Ich habe Situationen gesehen, kleine Pferdchen, Meter auf einen Meter irgendwo in den Bergen und die Mutter ist jeden Tag zweimal hoch und hat Essen hochgebracht. So ging es damals um mit den Menschen mit Behinderung. Im zarten Alter von 5 Jahren wurde sein Leben total auf den Kopf gestellt. Total. Und damals gab es keinen Sozialdienst, kein Essen auf Rädern. Da gab es keinen Sozialdienst, keine Physiotherapeuten, keine Gehhilfe. Keine Frauen, die kommen und morgens die Strümpfe anziehen. Im Orient trägt man eh keine Strümpfe. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser ganze Service, den wir heute haben, das gab's einfach nicht. Was für ein erbärmlicher Zustand. Ich meine, von Lebensqualität absolut keine Spur, oder? Seine Bezugspersonen sind tot, einsam, verlassen. Er kann sich selbst nicht versorgen. Er lebt vom Mitgefühl anderer Menschen. Und dann taucht er unter. In der Stadt Lodabar. Eine Stadt irgendwo in der Wüste östlich vom Jordan. Dort am Rande der Zivilisation, wo die Menschen wohnen wollen, die nicht gerne gesehen werden wollen, die sich verstecken wollen. Auch dort in Lodabar hat sich Mephibosheth irgendwo versteckt. Er wollte nicht mehr gefunden werden wahrscheinlich. Lodabar, interessant, die Bedeutung heißt ohne Weide, unfruchtbar. Stellt dieser Ort, dieser Name Lodabar, einfach auch sein Leben symbolisch dar, unerfüllt, wie ein verwelkter Baum, geschaffen um zu blühen, verwelkt in der Hitze des Alltags. Kann man gut vorstellen, dass jeder einzelne von uns Ähnliches wie so der Mephibosheth erlebt hat, wo es einfach nur den Bach runtergeht. Diese Tage habe ich von einem 55-jährigen Mann gehört, der nach vielen Jahren seine Arbeit verloren hat. War er Arbeit suchen gar nicht so einfach, was zu finden. Dann gab es eine Arbeitsstelle, Zeitvertrag für 1 Jahr. Er hat sich Mühe gegeben, hat alles gegeben. Und nach 1 Jahr sagte sein Chef, vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute, machen's gut. Von wegen Arbeitsvertrag, Verlängerung und so weiter. Das hatte der Mann auch nicht sich gedacht. Plötzlich tauchen unverhofft Dinge auf. Aber es gibt auch Dinge, vielleicht nicht gerade an körperliche Lähmung, vielleicht auch so manch andere Lähmungen, die uns die Lebensfreude rauben wollen. Ich meine, was können wir denn dafür, dass es Corona gibt? Nix. Aber wir haben darunter zu leiden. Schwierig. Die Interpretationen, da trennen sich Familienmitglieder, obwohl sie jahrelang zusammen waren. Sogar in evangelikalen Gemeinden trennt man sich aufgrund der verschiedenen Einstellungen, die so rumkrasieren. Schade, dass sowas ist. Oder was können wir dafür, dass Kinder gemobbt werden in der Schule? Dass Kinder missbraucht werden? Und die Zahlen steigen ja immer mehr. Die Zeitungen sind voll davon. Beschämend, was in einem Land der Reformation einfach stattfindet. Wie weit man sich von Gott entfernt hat. Was können wir dafür, dass ja so vieles Ungereimtes, wofür wir absolut nichts können. Aber auf der anderen Seite, und das müssen wir auch sagen, es gibt viele Lebensbereiche, da bist du und ich für verantwortlich. Entscheidungen, die wir treffen, die nicht gut sind. Oder Entscheidungen, die wir getroffen haben, wo es Konsequenzen hat. Für dich als Privatperson, als Familie, als Papa, als Mutter, je nachdem. So oft treffen wir falsche Entscheidungen, manchmal aus der Wut heraus oder aus der puren Verzweiflung heraus und machen uns schuldig. Schuldig an anderen, aber schuldig an uns selbst. Und manchmal sind wir einfach auch in einer Welt, in unserer eigenen Blase und nehmen das gar nicht wahr, wie es den anderen geht. Ich denke, dieser Predigtext heute Morgen, der hat uns einiges zu sagen, auch im Umgang mit Menschen, denen es vielleicht schlechter geht als uns. Ich finde das enorm, dass wir durch die Botschaft der Bibel immer wieder neu ermutigt werden, den ersten Schritt zu tun, auf den nächsten. Übrigens, das ist eine Eigenart unseres himmlischen Vaters. Er hat immer den ersten Schritt getan. Den ersten Schritt auf Israel zu, den ersten Schritt auf Mose zu und so weiter. Auch den ersten Schritt durch Jesus Christus auf uns, die Menschheit hinzu. Ist das nicht eine schöne Wesensart, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, auch diese Wesensart auch leben können? Den ersten Schritt zu tun, die Hand zu reichen, sagen, es tut mir leid. Zu dieser Geschichte mit Mephibosheth gibt es noch zwei andere Männer und die will ich heute Morgen auch noch vorstellen. Genau, wir lesen den Text. Diese Verse unterstreichen eine wahnsinnig tolle Männerfreundschaft. Ich wünschte mir, wir hätten mehr davon. Vom ersten, wir lesen den Text. Es geht hier um Jonathan, den Königsnachfolger, und David, den ehemaligen Hirtenjungen. Vom ersten Augenblick an verband eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen ewige Freundschaft. Und Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb geworden wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, seinen Bogen und den Gürtel. Mal ganz ehrlich, vom gesellschaftlichen Standpunkt her gesehen, diese beiden Männer haben Welten getrennt. Hier der Kronprinz, der Sohn des Königs Sauls, und hier David, der Hirtenjunge. Von der Gesellschaft kaum irgendwie connecten, kein Interface, nichts. Aber irgendwas war zwischen den beiden Männern. Sie glaubten nämlich an den lebendigen Gott. Und das hat die beiden zusammengebracht. Trotz der gesellschaftlichen Unterschiede. Und das gibt's nur bei Gott. Das finde ich enorm. Sie lebten eine Kameradschaft des Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, wo ich Kameradschaft gelernt habe? Das war im Pütt. Ich bin Pütt-Elektriker. 600 Meter unter der Erde habe ich mal locht. Ich weiß, was das heißt, in der Dunkelheit zu arbeiten mit der Lampe und so. Und mich hat es damals fasziniert unter Tage, wo du dann deine schwere Werkzeugkiste geschleppt hast und da kam der Hauer oder der Schlosser und hat gesagt, du, ich helfe dir. Oder du hast morgens verschlafen, vergessen, Butterbrot mitzunehmen. Da haben sie dir ein Brot gegeben. Unten gibt's ja nichts zu holen. Da habe ich Kameradschaft gelernt. Hat mich bis heute geprägt von den Kumpels. Das war enorm und damals kannte ich Gott noch gar nicht, aber es hat mich unwahrscheinlich geprägt. Also wie gesagt, Jonathan war der älteste Sohn von König Saul und er wäre der rechtmäßige Thronfolger gewesen. Aber Jonathan wusste auch um die Unterredung zwischen Samuel und Saul. Saul hat eine rote Linie überschritten, mehrere Linien überschritten. Und er konnte aus Gottes Sicht nicht mehr König sein. Obwohl Saul nicht die zweite Wahl war, sondern er war die erste Wahl unseres Gottes. Und dann hat wahrscheinlich auch der David den Jonathan von seiner Salbung erzählt. Unter Freunden darf man sich alles erzählen, denke ich, oder? Ist doch so. Hoffentlich ist es so. Und ich denke, es ist ein wunderschönes Bild hier, einmal der Freundschaft, wie sich ihre Herzen verbunden haben, aber auch wie er als Königssohn, als Souverän, Schwert, Gürtel, alles Zeichen der Macht abgegeben hat. Er hat sich verwundbar gemacht. Er hat anerkannt, David, ja, du wirst der zukünftige König sein, nicht ich, denn du bist von Gott erwählt. Es ist nur enorm, diese demütige Haltung von den Jonathan, finde ich so stark. Und dann, beide machten einen Bund, weil Gott der Kitt zwischen den beiden Männern und deren Nachkommen war. Jonathan sagt, wenn ich es noch erlebe, dass du König wirst, dann denke an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat, und schenke mir das Leben, schone auch meine Nachkommen, entziehe nicht, ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde besiegt. Ich finde das enorm, was Jonathan diesem David mitgibt. Er sagt, er erinnert David dran. David, du wirst nicht einfach König, weil du ein Königskind bist. Es ist der Herr, der hat dich eingesetzt und sonst keiner. Und die Siege, die du hast, bist auch nicht du, obwohl du vielleicht clever bist und smart, aber es ist der Herr, der den Sieg gibt. Und solche Freundschaften brauchen wir, die uns manchmal ermutigen, stärken im Glauben, uns darauf hinweisen, uns manchmal auch wieder auf den Teppich der Realitäten zurückholt. Und David verpflichtete sich, Jonathans Nachkommen zu schützen, und später erneuerten sie ihren Bund. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Sauls, mein Vaters Hand, wird dich nicht finden. Du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Jonathan hat ganz klar erkannt, wer der zukünftige König sein wird. Mich haben hier diese Worte angesprochen. Jonathan ging hin zu David und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich auch mir. Je älter ich werde, desto mehr vermisse ich das, desto mehr brauchen wir das. Dass wir Geschwister haben, die uns im Glauben stärken, die ein Barnabas sind, die hinter uns stehen, uns ermutigen und stärken, manchmal auch knallhart die Wahrheit sagen, aber in Liebe. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, sagt uns der Epheserbrief. Neutestamentliches Gebot. Ganz wichtig. Jonathan ging hin. Ist das nicht toll? Dass wir auch hier wieder immer lernen können, als Gemeindemitglieder, als Leiter, als Diakone, als Pastoren, was weiß ich, uns auf den Weg zu machen, den anderen im Glauben zu stärken. Was heißt das praktisch? Lest in der Apostelgeschichte die Geschichte von Barnabas. Die einzelnen Bibelstellen geben ganz schöne Hinweise darauf, wie man andere ermutigen kann. Aber du und ich müssen bereit sein, von deiner und meiner Lebenszeit Zeit zu opfern, zu investieren für den, den Gott dir aufs Herz gelegt hat oder für die Person, die der Gott aufs Herz gelegt hat. Und das ist eine wunderbare Wesensart. Machen wir weiter im Text. Und der Mephibosheth vertraut Davids Worten. David wurde dann König und dann lesen wir in der Schrift 2. Samuel 9, 1 folgende. Begann David nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte David. Danke für die Einladung. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. David steht zu seinem Wort. Ist das nicht wunderbar? Und hier sehen wir auch eine Wesensart Gottes. Ich meine, David, Mann, hat er sehr viel Mist gebaut. Aber David hat sehr viel Segen erfahren. Der hat sich oft auf Gott verlassen. Und er wurde von Gott nicht verlassen. Er wurde durchgetragen, wurde von Gott gehalten. Wir lesen in den Psalmen so oft. Da war David einfach barmherzig. Übrigens, das war damals gar nicht üblich. Von wegen gute alte Zeit, ne? Oft war es die Regel, wenn eine Dynastie durch eine andere Dynastie abgelöst wurde, wurden alle Kopf kürzer, aufgehängt, gefehlt oder was weiß ich. So viel zur guten alten Zeit damals. Aber das war echt Gnade, dass der David sein Versprochen gehalten hat, ich werde das einhalten. Boah, ich finde das toll. Ich finde das unwahrscheinlich stark. Und da gibt es einen Typen, als David fragt, wo ist er? Dann ein Diener Sauls, der Sieber, der sagte, er wohnt bei Machir, einem Sohn von Armeliel in Lodabar. Wir erinnern uns noch, Lodabar, die Bedeutung. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Wow, was für eine Message. Und dann machen wir uns mal ein paar Gedanken. Ne? Wie hat sich der Mephibosheth jetzt gefühlt? Hey, mein geheimer Ort ist aufgeflogen. Weil plötzlich mitten im grauen, heißen Wüstenalltag kommt so eine große Delegation mit so eine halbe Karawane nach Lodabar. Ich meine, das war aufregend. Was ist denn jetzt? Eine Nachricht vom König. König kam nicht selbst, aber es war erkennbar. Es war eine Abordnung vom König. Kein gutes Zeichen. Und er fürchtete die Rache. Warum? Er hatte allen Grund, die Rache zu fürchten. Weil sein Opa Saul so einen Blödsinn gemacht hat. Hat er gedacht, der David wird sich jetzt rächen. Der wird mich schnappen, ins Gefängnis stecken. Was soll ich tun? Wird er mich einsperren, aufhängen, köpfen, keine Ahnung. Und nur weil Saul, mein Opa, so unbarmherzig war und den David ständig verfolgt hat, ihn sogar töten wollte. Und David hatte zweimal die Möglichkeit, den König Saul auch zu töten. Hat er nicht getan. Hat er nicht getan. Sondern hat das Urteil Gott überlassen, den himmlischen Vater. Und das finde ich enorm. Wie muss sich da der Mephibosheth jetzt gefühlt haben? Vielleicht kennst du es auch in deinem Leben. Was soll ich jetzt tun? Lieber nichts verändern. Es könnte ja noch schlimmer kommen. Aber ich mache dir einfach Mut. Steh auf wie Mephibosheth und verändere deine Situation. Bleib nicht da, wo du bist. Sei es im Keller des Selbstmitleid. Oh, ich und schon wieder ich. Und wir haben uns doch eingesetzt und dies und das und so. Bleib nicht im Gefängnis, tiefen Keller deines Selbstmitleides oder auch deiner Vergangenheit stecken. Wäre zu schade. Wäre zu schade. Denn unser Thema heißt, von der Wüste zum Königstisch. Zum Tisch des Herrn aller Herren und König aller Könige. Mephibosheth machte sich auf den Weg. Von der unfruchtbaren Weide Lodabar ins Königshaus zur Stadt des Friedens Jerusalem. Und dann haben wir die Begegnung. Als Mephibosheth, er fühlte sich unwürdig und voller Angst, fiel auf sein Angesicht und wir hören seine Worte. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf die Form zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, es hört gut so. Du brauchst keine Angst zu haben. Was für eine Message. Was für ein Zuspruch von so einer aufgescheuchten Seele, die total unsicher war. Was geschieht mir jetzt am Hofe des Königs? Da sagt der König zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Auch hier wieder eine Wesensart unseres himmlischen Vaters. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem, jetzt kommt der Hammer, möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth nieder vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich das verdient, deine Freundlichkeit? Ich bin so unbedeutend wie ein toter Hund. Orientalischer Ausdruck der totalen Selbsterniedrigung. Also wenn du mit Orientalen zu tun hast, erwähne mit denen nie das Wort Hund. Egal in welchem Kontext, kommt immer schlecht an. Ich finde das unwahrscheinlich stark, wie David hier reagiert. Unzählige Male, wie schon gesagt, hat er Gottes Gnade erlebt und seine Hilfe. Und nun lebt er diese Wesensart Gottes aus. Natürlich war David reich als König. Der brauchte die Reichtümer vom Saul gar nicht. Aber es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Ich gebe dir das zurück. Du darfst leben, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Erbe, ich gebe dir alles zurück. Und er schenkte dem Mephibosheth auch eine Dauerkarte. Nicht für Stadion, sondern ständig am Tisch des Königs zu sitzen. Ist das nicht stark? Und warum hat David das getan? um Jonathans Willen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ich finde das enorm, dass seine Werte, seine Lebensinhalte prägen seine täglichen Entscheidungen. Wir wissen, das ist mir auch klar, er hat nicht immer gute Entscheidungen getroffen. Gott war gnädig mit ihm. Aber ich finde, der Umgang von David mit Mephibosheth erinnert mich sehr stark an Gottes Umgang mit uns, mit dir und mir. In zittrigen Situationen ruft Gott vielleicht dir heute Morgen auch zu, du brauchst keine Angst zu haben. Er bringt dich durch, ans andere Ufer. Wie? Keine Ahnung. Aber er wird es tun, weil Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn vieles vielleicht kaputt geht, er trägt uns treu durch. Und er will uns auch Gutes tun. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das Gesicht von Mephibosheth, das klaffte nur runter. Was er da hörte, war alles erstmal hier. Und so langsam, langsam sickerte es in seinem Herzen und hat gemerkt, hey, es ist nicht mein Todesurteil. Ich darf leben. Ich darf leben. Und ein gutes Leben haben. Für immer am Tisch des Königs. David, der König, der Mann nach dem Herzen Gottes. Er will als Ehrengast einen Menschen mit Behinderung an seinem Tisch haben. Warum? Ich möchte Mephibosheth Gutes tun. Ich möchte ihm einfach Gutes tun. Der Mann nach Gottes Herzen. Ist das nicht wunderbar? Eine tiefe Geste der Versöhnung. Ich möchte Mephibosheth Gutes tun, um Jonathans Willen mein Versprechen einlösen, damit er Gottes Barmherzigkeit durch mich erfährt. Gottes Barmherzigkeit will auch durch dein Leben fließen zu anderen Menschen hin. Sei es in deiner Familie, in deinem Dorf, in deiner Stadt, vielleicht auch weltweit durch deine Gebete für die weltweite Missionsarbeit, will Gottes Barmherzigkeit fließen. Weil du selbst ständig Gottes Barmherzigkeit erlebst und ich doch auch. Tag für Tag erlebe ich seine Barmherzigkeit. Und ich denke, dass unser himmlischer Vater dir und mir heute Morgen zuruft, hab keine Angst. Um meines Sohnes Jesu Christi willen will ich dir Gutes tun. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist unser Verlobungsvers, den wir uns vor 41 Jahren gegeben haben. Und es ist wahr. Es ist wahr. Trotz aller Schwierigkeiten, die wir in den letzten 40 Jahren durchgemacht haben. Da könnte ich ein halbes Buch drüber schreiben. Aber die andere Seite will ich niemals vergessen. Gottes Barmherzigkeit hat uns bis heute durchgetragen. Das gilt für dich, für mich, für uns alle, die wir Jesus Christus uns anvertraut haben. Er will uns Gutes tun und ruft dir zu, ich kenne doch deine Vergangenheit. Ich kenne deine Gegenwart und ich kenne auch deinen Morgen. Hab keine Angst, vertraue mir. Ich will dir etwas Gutes tun, sagt der himmlische Vater, durch Jesus Christus, meinen Sohn. Und wenn du an ihn glaubst, hast du auch eine Dauerkarte. Dauerkarte für immer und ewig am Tisch des Herrn zu sein. Schon hier ein Stück weit zu erleben, aber auch dann, wenn wir in die Ewigkeit abgerufen werden, dass wir diese Gewissheit tief in unserem Herzen haben. Ich werde dann Jesus Christus sehen. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, mache ich dir Mut. Sprich jemand an. Matthias oder von den ältesten Paar wollen gerne mit dir darüber reden. Dass du da dieses befreiende Erlebnis erleben darfst und dich freuen darfst. Schon jetzt jede Menge. Ich weiß nicht, was wir noch für Hiobsbotschaften hören werden. Heute Abend in Nachrichten oder morgen. Ist ja ziemlich alles am Dampfen. Aber doch bei all diesen Hiobsbotschaften wollen wir Hiobs Botschaft nie vergessen. Was hat er gesagt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird das letzte Wort haben. Ist das nicht wunderbar? Wir wissen, unser Erlöser lebt, wenn wir an Jesus glauben. So wollen wir zuversichtlich in das Morgen hineingehen, zuversichtlich in unsere Zukunft hineingehen und nicht ständig unserer Vergangenheit hinterherlaufen. Das lohnt sich nicht. Gott möchte dich reichlich segnen. Denk dran, halte daran fest. Und sieh mal, wie Gott durch David den Mephibosheth rausgeholt hat, ihn geehrt hat, Und er darf für immer und ewig, damals jedenfalls für die Zeit des Lebens, an Davids Königstisch sein, sich darüber freuen. Möge der Herr sein Wort und die Gedanken reich segnen, dass ihr heute, wenn er diese Tür rausgeht, vom Segen Gottes, den ihr heute Morgen erfahren habt, reden könnt. Und lasst uns nicht schweigen, sondern immer wieder neu von der Güte und Barmherzigkeit Gottes weitersagen. Laut oder leise im Herzen. Amen.